Ich finde, ein gesundes, langes Leben oder Gesundheit generell sollte nie ein Trend sein, wird auch nie ein Trend sein, glaube ich. Also es ist gerade natürlich in aller Munde, aber ich glaube, die Leute werden nie aufhören, sich von der Natur zu ernähren und auch Nahrungsergänzungsmittel und gute Hautpflegeprodukte zu benutzen, wo sie merken, es macht einen großen Unterschied da.
Herzlich willkommen bei Foodfuck. Manche Orte haben eine Anziehungskraft, die sich schwer erklären lässt. Man betritt sie und fühlt sofort, hier ist etwas anders. Daluma ist so ein Ort. Ursprünglich ein Café in Berlin, das ich aber niemals Café nennen würde. Nach über 10 Jahren ist aus Daluma eine Selfcare-Marke gewachsen, die weit mehr ist als ein Laden oder ein Produkt. Heute spreche ich mit Lukas Bossert, einem der Gründer dahinter. Er definiert Daluma als 360-Grad-Lifestyle-Brand und ihr könnt schon hören, die Vision hinter Daluma ist größer, als man von außen vermuten würde und genau das macht diese Folge so spannend. Lifestyle und Longevity sind mehr als nur Trendbegriffe, sie sind konkret umsetzbar. Viel Spaß beim Reinhören. Lieber Lukas, herzlich willkommen bei Foodfact.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, Stefan.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange und ich möchte zu Beginn mit einer kleinen Verkostung starten. Und zwar habe ich mitgebracht einen Cashewsaft, und zwar ein Cashewsaftkonzentrat von Akua. Das ist angeblich süß wie Honig, leicht nussig, hat sehr viel Vitamin C, wird aus der Frucht, also aus der grünen Frucht rund um die Cashewnuss gewonnen. Ist also was völlig Neues. Ja, wollen wir das mal probieren?
Sehr gerne, ja.
Gibt es im Handel nicht zu kaufen, aber ihr verarbeitet ja auch Produkte und ja, kennst du das?
Ich kenne das, ja, aber ich kenne das nur unter dem Namen Kaju und das haben wir, glaube ich, mal für Smoothies verwendet.
Wirklich?
Ich freue mich, ja. Interessant.
Na, lass uns doch mal probieren,
ja, oder? Riecht auf jeden Fall sehr intensiv.
Das ist ein Konzentrat, ne? Du hast ja einen ganz guten Löffel genommen, also ich bin da vorsichtiger. Boah.
Sieht einem schon ein bisschen die Schuhe aus, ne? Also schon sehr süß und irgendwie gleichzeitig ein Ticken sauer.
Ist das was in die Daluma-Welt hineinpassen würde, so ein Produkt?
Jetzt müsste man nochmal die Zutaten checken, ob das komplett pur ist oder ob das noch irgendwie mit Zucker oder irgendwas zersetzt ist, weil es schmeckt schon sehr süß und ich diese Kaju-Frucht nicht so süße in Erinnerung. Genau, also wenn es ein pures Produkt ist, dann kann man es natürlich zum Süßen auch verwenden. Aber ansonsten wäre das jetzt, glaube ich, für die Daluma-Welt zu zuckrig oder zu süß wahrscheinlich, ja.
Daluma hat 2014, glaube ich, aufgemacht. Ihr habt euren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ja verboten, dass es Kaffee genannt wird. Was ist denn Daluma eigentlich?
Genau, Daluma ist ein holistischer Self-Care-Space, ein holistischer Self-Care-Store, in dem wir praktisch 360 Grad Produkte anbieten, die alle in einem Use Case zugeschrieben sind und so ineinander knüpfen. Also es gibt Dinge für Gut Health, für dein Mikrobiom. Es gibt Dinge für deine Skin Health. Gerade hier Gut Skin Brain Access sehr wichtig. Also du kannst auch nur so und so gute Haut haben, wenn du auch auf deinen Magen und Darmtrakt praktisch guckst. Genauso dann Dinge für dein Immunsystem, aber natürlich auch für deine Proteinversorgung, was dann der Use Case Fitness wäre. Und dann noch einer praktisch Mind and Wellbeing, was eher um sich gut fühlen und ja, Aromatherapie und so weiter.
War das von Anfang an eure Vision oder hat sich das über die Zeit entwickelt?
Das hat sich so hin entwickelt, würde ich sagen, ja. Wir wollten nicht nur eine Saftbar bleiben oder sowas, ja. Also das war nie das Ziel der Dinge, sondern wir haben eigentlich schon von Anfang an geguckt, was es draußen auf dem Markt für Produkte nicht gibt, die wir vermissen und haben die dann auch ziemlich schnell angefangen zu entwickeln.
Ist Teil der Entwicklung auch diese Ästhetik? Weil wenn man in das Geschäft hineingeht, hat man ja das Gefühl, okay, da gibt es ja eine ganz bestimmte Energie, da ist auch natürlich eine ganz bestimmte Kundschaft. Wie bewusst habt ihr denn das gestaltet?
Absolut bewusst. Also ich glaube, 2014 waren wir so die Ersten, die diesen Gesundheitstrend gestartet haben, würde ich sagen. Und alles andere, was es gab in den 90ern, waren eher so, wie soll ich es beschreiben, so Bioläden, die auch vielleicht noch ein Café oder eine Cafeteria oder wie auch immer angeschlossen hatten, aber nicht wirklich cool. Also gesund essen war eigentlich nie cool, ist immer noch schwierig, das Coole hinzubekommen, finde ich. Aber wir haben das eben versucht, praktisch mit modernem Design, inspiriert von vielen Konzepten in den USA oder in Australien, so hinzubekommen, ja.
Ich erinnere mich, ich bin da damals reingegangen und habe dir erzählt, ich habe die Stühle von Aiweiwei, ich glaube 1000 Euro hat damals einer gekostet, mich hat es fast aus den Latschen gekippt. Ist das was, was du im Nachhinein bereust, wo du sagst, boah, das würde ich vielleicht doch anders machen heute, vielleicht dann doch zum Ikea gehen oder am Flohmarkt?
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie viel die Stühle insgesamt gekostet haben, aber würde sagen, den Ladenbau haben wir recht günstig hinbekommen, wenn man zurückguckt, was andere heutzutage für Store-Design und so weiter einplanen. Das lag einfach daran, dass wir viel mit Friends and Family gemacht haben und praktisch jeder auch mitgeholfen hat. Aber natürlich gibt es viele unternehmerische Entscheidungen in den letzten 12 Jahren, die man günstiger hätte gestalten können, ja. Also da lernt man natürlich jeden Tag dazu, ja.
Und wo würdest du sagen, das würdest du komplett anders machen?
Also am meisten haben wir, glaube ich, personalseitig sehr viel Geld verbrannt in den letzten Jahren. Genau, also das geht immer am schnellsten. Ansonsten natürlich auch ein paar Produkte waren vielleicht jetzt nicht der goldene Griff. Genau, also ansonsten die ein oder andere Location hätte man auch eventuell anders machen können, ja. Genau.
Und an welchem Punkt habt ihr dann gesagt, der Laden alleine reicht nicht mehr? Ihr wollt jetzt auch Produkte reinnehmen?
Also ich hatte damals ein Magengeschwür, tatsächlich, weil ich alle möglichen Diäten vor der Luma an mir selber ausprobiert habe und habe dann ziemlich schnell angefangen, ein Probiotikum zu entwickeln, weil es eben kein Probiotikum auf dem Markt gab, was alle Bakterienstränge abgedeckt hat und auch in der Dichte, die wir praktisch anbieten. Und gleichzeitig begann es auch mit der Face Care. Wir hatten aus dem Pulp von unserer ersten Nussmilch so viel Paranussreste, die wir dann praktisch zu einem Scrub verarbeitet haben mit Espresso Grind, Kokosöl, Aloe Vera und totem Meersalz. Und dieses Scrub hat sich so gut verkauft, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen auch noch irgendwie andere Skincare-Produkte, die clean sind, aber sehr funktional, auch für den Markt bringen. Ja.
Jetzt hast du gesagt, das ist euch übrig geblieben. Nach welcher Logik habt ihr dann die weiteren Dinge aufgebaut?
Das war eigentlich eher so ein Gag von einer Mitarbeiterin, die eben sagte, hey, ich mach das so, ich mix diese Sachen zusammen und your boyfriends will love me for this. So, also so, man hat danach die tollste glatte Haut und dann haben wir das einfach nur so zum Spaß mal irgendwie ins Regal vorne gestellt und dann hat sich das eben sehr gut verkauft und dann haben wir gesagt, okay, es macht Sinn, ja. So kam dann eins zum anderen.
Die Produkte gibt es jetzt wo zu kaufen? Nur im Laden oder woanders auch?
Unsere Produkte gibt es bei gewissen Partnern, wie jetzt zum Beispiel Niche Beauty, aber natürlich auch bei uns auf der Webseite und dann in unseren Stores KDB, Ludwig Beck und eben unser ältester Laden in Mitte am Rosenthaler Platz.
Okay, also ihr habt jetzt 3, ja. Dann gibt es aber auch noch rundherum einen Health Club.
Genau, ja.
Was hat es denn damit auf sich? Das ist ja richtig ein volles Programm, habe ich so das Gefühl, oder?
Genau, es ist praktisch eine Membership, die man monatlich bezahlt, zu der man dann praktisch auf Events bevorzugt eingeladen wird. Außerdem bekommst du natürlich monatlich eine Vergünstigung auf deine Bestellungen.
Und wenn du jetzt all diese Bausteine, stationärer Handel, Webshop, Health Club, welcher Baustein spielt da für dich welche Rolle?
Es gibt natürlich Partner, die einen großen Mehrwert bieten, auch für die Marke. Da gibt's Konzepte wie zum Beispiel Barry's, ja, wo wir irgendwie schon seit sehr langer Zeit mit denen Partner sind und mit denen zusammen Events machen, wo wir eine sehr ähnliche Community bespielen, wo es unsere Produkte in den Duschen zum Ausprobieren gibt. Genauso findest du unsere funktionalen Getränke, also die kaltgepressten Säfte, die Kombuchas in den Kühlschränken. Und dann machen wir Events zu unserem Proteinpulver und so. Also es ist ein sehr holistischer Ansatz, wo man praktisch sich austauscht. Und solche Partner finde ich natürlich am spannendsten. Das ist dann auch da, wo ich dann praktisch am meisten mit reingehe, weil man dann auch contentseitig, influencerseitig und so weiter unterstützt, ja, wo Mehrwert ist. Und dann, ja, gibt es andere Kunden, wo es praktisch eher um Reichweite geht. Man muss da immer ein bisschen unterscheiden, welcher Kunde für welchen Kanal und so weiter.
Stichwort kaltgepresste Säfte, sowas kann man ja gar nicht so einfach produzieren bzw. vertreiben. Da gibt es ja recht strikte Einschränkungen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Eine der ärgerlichsten Sachen in den letzten 12 Jahren war der Verband Sozialer Wettbewerb, der einen auch ganz schnell abmahnt. Das ist ein Verein, der sitzt, glaube ich, in Charlottenburg und der mahnte ich ganz, ganz schnell ab. Waren schon vor Gericht mit denen. Keine netten Leute, um es nett auszudrücken. Also schon sehr viel Geld versenkt, weil man einen Satz falsch geschrieben hat oder ein Wertversprechen zu sehr beworben hat auf der Webseite oder auf dem Label. Ja.
Und inwiefern hat euch der bei den kaltgepressten Säften eingeheizt?
Ordentlich. Also weil wir die Säfte am Anfang alle nach Use Case entwickelt haben. Also gab es den Immunsystemsaft, den Stoffwechselsaft, den Haut- und Haare-Saft und so weiter und so fort. Entgiftung, Detox, ganz schlimm. Detox darf man gar nicht sagen. Und da haben wir immer ordentlich Probleme bekommen. Ja. Also weil wir das dann natürlich versucht haben umzuschreiben, dass der Kunde aber trotzdem noch versteht, wofür es gut ist. Und selbst das war dann zu viel und so weiter. Und jetzt steht da fast gar nichts mehr drauf. Also das ist schade, weil man würde natürlich dem Kunden schon gerne sagen, hey, dafür ist das gut. Oder ja, es ist ja auch bewiesen, dass Karotten und Karotin gut für deine Haut ist. Aber du musst es dann eben belegen und brauchst Studien zu. Und das schafft kein Startup, würde ich sagen. Ja. Aber ich kenne selbst einen Kollegen, der genau dieselben Probleme hatte. Den wirst du auch kennen, ja. Der hat auch gesagt, er hasst diesen Pfeil.
Wenn es dich vielleicht tröstet, du bist mit diesen Abmahnungen in dem Bereich nicht allein, also Immun, Detox, Darmgesundheit etc., das sind die ganzen Health Claims, da wurden damals massenweise Unternehmen abgemahnt. Interessant ist, ich war ja gerade auf der Biofach und da habe ich erlebt, dass viele Hersteller da wieder zurückkehren, vermutlich jetzt tatsächlich mit medizinischen Studien und fundierten Analysen, sodass diese Health Claims jetzt tatsächlich wieder auf manchen Produkten auftauchen.
Okay, spannend, ja.
Und das finde ich mutig und ja, man sieht, da haben einige auch einiges investiert,
ja,
um genau solchen Vereinen Parole zu bieten.
Ja, genau. Wenn man das Investment im Background hat und irgendwie ein gutes Legal Team, dann wie gesagt, dann sollte man es wahrscheinlich auf jeden Fall machen. Wir waren einfach dafür immer zu klein, als dass wir uns damit dann rumschlagen wollten, sondern wir haben gesagt, okay, dann lassen wir es.
Ich kenne es aus dem Bereich der Darmgesundheit. Da wird halt dann, was weiß ich, für ein Stressmedikament oder für ein Stress Produkt wird dann halt Omniflora S genannt. Und da spricht sich dann rum und in irgendwelchen Foren wird dann gepostet, okay, das ist gegen Stress.
Ja, ja, ist natürlich gut.
Also kann man ja auch sagen, es ist der Smoothie Car. Aber ansonsten, die Frage war ja eher in Richtung, also ihr lasst die produzieren, nehme ich an. Da gibt es ja, glaube ich, nur 2, 3, die das in Deutschland machen.
Genau, also die kaltgepressten Säfte sind durch HPP-Verfahren haltbar gemacht. Also es ist praktisch ein Hochdruck-Pressure-Verfahren, womit, ich glaube, 800 Tonnen Kraft auf den Saft eingewirkt wird und dann wie unter Vakuum der Saft verschlossen wird. Und somit hält sich der dann 3 Monate. Und die Vitamine und Mineralstoffe praktisch fallen erst sehr, sehr langsam ab. Also bei anderen Säften, die du jetzt einfach kalt pressen würdest, dann würdest du merken, okay, am ersten Tag hast du noch sehr, sehr viele Vitamine und Mineralstoffe und dann geht's relativ schlagartig runter. Dadurch, dass das praktisch unter Vakuum verpackt ist, sind die Nährstoffe länger enthalten. Und genau.
Und geschmacklich ist auch ein Unterschied?
Nee, ich würde sagen, ist gleich. Ja. Wir pasteurisieren natürlich nicht, aber das war für uns immer wichtig. Ich verstehe bis heute nicht, dass Leute pasteurisierte Säfte oder Smoothies aus dem Supermarkt kaufen. Das ist eigentlich nur Zuckerwasser, also dann lieber nur ein Wasser trinken. Also, weil da tut man sich wirklich gar nichts gut. Also, da sind natürlich Vitamine und Mineralstoffe dann zusätzlich hinzugefügt, aber dann wahrscheinlich wirklich lieber einen Apfel essen, also. Das bringt nichts, ja.
Ich habe dich vorhin ja ganz bewusst gefragt, wo siehst du da Schwerpunkte, weil mich auch interessieren würde, hat man bei so vielen verschiedenen Bausteinen nicht auch das Thema, dass man ein Stück weit den Fokus verlieren könnte?
Das ist, glaube ich, ein großes Stichwort für uns auch der letzten Jahre, gerade weil wir immer ein kleines Team sind und 3 große Kategorienkanäle haben, ist es sehr schwierig, sich zu fokussieren und immer auf eine Kampagne oder ein Produkt zu konzentrieren und gleichzeitig nicht die anderen Produkte zu vergessen und für die auch gleichzeitig noch Marketing zu machen und Absatzkanäle zu gucken und so weiter und so fort. Also genau, also wir haben ein wahnsinnig großes Produktportfolio. Ich kenne natürlich viele Brands, die haben nur 2 oder 3 Produkte, zum Beispiel im Magen-Darm-Bereich und wir haben noch gefühlt 40 andere Produkte. Und dann ist es natürlich schwierig, dass A, der Kunde das versteht, dass man praktisch so ein großes Produktportfolio hat und auch warum. Und das dann eben auch gleichzeitig praktisch auf den verschiedenen Plattformen zu bewerben.
Aber wie kommt es, dass die Produkte bis heute nicht im stationären Handel sind?
Das liegt eigentlich daran, dass einmal der Preispunkt natürlich relativ hoher ist und wir natürlich auch mit Partnern wie jetzt zum Beispiel Dover Street Market in Paris sind und sehr ausgewählten Boutiquen, wo es unsere Produkte gibt. Und dazu hat dann einfach der stationäre Handel nicht wirklich gepasst.
Ja. Es gibt ja viele Marken, die machen dann eine Billiglinie zum Beispiel. Oder das habt ihr euch noch nicht so.
Wir haben überlegt, dass wir mit den Getränken zum Beispiel anfangen. Ja. Also jetzt gibt es zum Beispiel einen Energy Drink, die Kombuchas und sowas. Also dass man mit niedrigen preisigen Produkten in den Handel geht. Ja. Sowas wäre eine Überlegung.
Sind die Bio die Sachen?
Ja.
Ja.
Okay, also kann man eigentlich überall hin, in Deutschland zumindest. Ja. Ja. Eine Verlockung des Handels ist ja auch oft, dass man größere Mengen hat und dadurch auch vielleicht mehr verdient. Wie ist es denn bei euch? Also woran verdient ihr denn wirklich Geld? Also wovon lebt denn der Luma?
Das ist bei uns natürlich immer schwierig einzuordnen, weil wir drei verschiedene Kanäle haben. Wir haben einen E-Commerce-Store, wir haben einen B2B und wir haben die Stores. Und alles praktisch bringt seinen Anteil und auch zu jeder Jahreszeit ein bisschen unterschiedlich gekräftigt.
Also ich erinnere mich auch wieder so eine kleine Anekdote aus meiner Erfahrung mit der Luma. Ich war mal dort, dann waren mal so ein paar Zutaten aus und dann ging der Koch oder die Servicekraft einfach zur Bio-Company einkaufen. Eine Endkundin, die sieht ja auch, dass das eher schon ein gehobeneres Preisniveau dort ist. Wie passt das mit einer Gastronomie zusammen, die ja eigentlich in der Regel sehr unter Preisdruck steht?
Ist auf jeden Fall nicht einfach. Also ich habe mir oft schon gedacht, okay, wenn wir das Geschäftsmodell in einem anderen Land aufgemacht hätten, würde es wahrscheinlich für uns Gründer besser gehen oder unterm Strich mehr für uns rauskommen. Also es waren auf jeden Fall schwierige Jahre, gerade natürlich um Corona herum, die KDW-Insolvenz, die Gorillas-Insolvenz, dann Getir-Insolvenz. Also da gab es schon viele Steine im Weg, die wir da überwinden mussten. Und ja, ist natürlich, also ja.
Ihr habt ja einige Investoren mit im Boot. Was sagen denn die zu der Geschäftsgebarung oder wie geht es denn denen mit dem Modell der Luma?
Das Schöne bei unseren Investoren ist, dass das alles Leute sind, die wir uns ausgesucht haben, wo wir denken, dass das ein sehr, sehr guter Fit ist. Also die verstehen die Marke, die stehen hinter der Marke, die finden das Geschäftsmodell toll und die unterstützen uns, wo sie können.
Wenn man sich mit der Luma beschäftigt, fällt eines auf. Euer Konzept hat auf Social Media wahnsinnig viele Anhänger, irrsinnig viel Zuspruch, verglichen jetzt eben mit anderen Locations in Berlin. Wie kommt das?
Wir haben eigentlich ziemlich früh mit Influencer-Marketing begonnen und ansonsten denke ich, gibt es einfach einen sehr natürlichen Pull zu der Marke. Wie du schon gesagt hast, die Marke ist ästhetisch, die Marke ist nicht aufdringlich, die ist nicht laut, die ist minimalistisch und hält auch das, was sie praktisch verspricht. Ja, also es sind keine leeren Versprechen, es ist kein Bullshit drin und so weiter und so fort. Also die Leute merken, dass es ein ehrliches Produkt ist, wo wir als Gründer dahinter stehen, die wir als Gründer auch die Produkte selber jeden Tag benutzen und ja, nicht den Kunden verarschen. Und ich glaube, das merkt am Ende des Tages jeder, der einmal der Luma ausprobiert hat und will das dann auch der Allgemeinheit teilen und dadurch entsteht so ein positives Soundboard.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei der Luma in Mitte sitzt, manchmal habe ich das Gefühl, ich sitze am Catwalk. Wie schafft man das da so, die jungen, schönen, vermutlich auch gut situierten Berlinerinnen und Berliner anzuziehen?
Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, was für Leute sich für Gesundheit und Longevity, Health, wie auch immer man es heute nennen will, interessieren. Also ich glaube, das sind immer die modernsten Leute der Gesellschaft, die die Vorreiter sind bei solchen Themen und die sich auch mit ihrem Körper und gesunder Ernährung und Lebenserwartung beschäftigen.
Wie nachhaltig ist diese Fangemeinde? Also sind das Leute, die immer wieder kommen oder drehen sich die dann beim nächsten Trend um und sagen, ach, jetzt gehe ich doch lieber in die Bubble Tea Bar?
Ich würde sagen, das ist sehr nachhaltig. Also es sind nicht die Leute, die vor ein paar Jahren bei Bramibal Donuts waren und dann irgendwie zu Frozen Yogurt gehen und dann den nächsten Trend ausprobieren, sondern es sind eben Leute, die sich für Gesundheit interessieren. Und ich glaube, Gesundheit ist kein Trend. Auch beim ZDF letztes Jahr sehr lange über Longevity geredet, was ja so ein negativ behaftetes Trendwort gerade ist. Und ich finde, ein gesundes, langes Leben oder Gesundheit generell sollte nie ein Trend sein, wird auch nie ein Trend sein, glaube ich. Also es ist gerade natürlich in aller Munde, aber ich glaube, die Leute werden nie aufhören, sich von der Natur zu ernähren und auch Nahrungsergänzungsmittel und gute Hautpflegeprodukte zu benutzen, wo sie merken, es macht einen großen Unterschied. Ja.
Das heißt, die Leute altern mit dir mit? Also hast du das Gefühl, da gibt es welche, die seit 10 Jahren immer wieder kommen? Und
es gibt auf jeden Fall bekannte Gesichter, die mir immer wieder begegnen im Store und darüber freue ich mich natürlich.
Ja. Wobei es gab ja mal eine Studie in Berlin, dass von 10 Nachbarn 8 rotieren innerhalb von 2 Jahren. Das heißt, die Leute kommen und gehen und kommen und gehen. Das ist ja gerade, wenn man in Mitte so ein Geschäft hat, vermutlich auch eine Herausforderung.
Oder? Auf jeden Fall, ja. Also mir sind auch schon ehemalige Stammkunden irgendwo auf der Straße begegnet, die ich auch teilweise angesprochen habe und so, hey, irgendwie lange nicht mehr gesehen, wie sieht's aus? Und die haben dann von sich alleine gesagt, so, ja, ich wohne nicht mehr in Mitte, ich wohne jetzt in Schöneberg. So passiert das natürlich dann. Aber ja, geht mir selber natürlich genauso. Ich bin auch schon 4-mal umgezogen in den letzten Jahren in Berlin.
Was wünschst du dir denn von dieser Community in den nächsten Jahren? Was soll denn der Luma für diese Menschen sein?
Der Luma soll für die immer noch, wie es auch jetzt ist, der One Stop for Health and Wellness sein. Also ich glaube, man kann das Ganze noch viel mehr zelebrieren. Ich finde, man merkt in den letzten Jahren, dass der Health-Sektor boomt, die Leute sich von toxischen Sachen verabschieden, sei es Beziehungen, aber auch Produkten, und dass alle praktisch ein größeres Bewusstsein für cleanere Produkte entwickeln und auch ihre eigene Gesundheit praktisch als Priorität auf Nummer 1 setzen. Und das wäre mir natürlich wichtig, wenn das weiterhin so passiert, aber ich glaube, es ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ich glaube jetzt nicht, dass die Leute morgen wieder anfangen, so viel Alkohol zu trinken, wie sie es vor 10 Jahren gemacht haben.
Ja. Was ist denn euer Plan? Wo wird denn der Luma sich in den nächsten 10 Jahren hin entwickeln?
Also der Plan ist natürlich, zur Selfcare-Marke Nummer 1 in Europa zu werden. Wir merken, dass natürlich gerade aus den Großstädten in Europa viel gefragt wird und versuchen uns dann natürlich hinzuentwickeln.
Gibt es Trends, wo du sagst, das hast du beobachtet, da hat sich eigentlich noch niemand damit beschäftigt?
Ich persönlich war jetzt natürlich in den letzten Monaten viel dem ganzen Pilates, Reformer Club und so weiter, genauso wie Longevity Hubs, Trends ausgesetzt. Also kommen sehr viele Anfragen rein mit Infrarotlichttherapie und Eisbaden und Reformer Pilates und so weiter und so fort. Also das sind so Trends natürlich, die ich beobachtet habe, die wahrscheinlich auch jeder mitbekommen hat, der gerade in der Großstadt lebt. Aber ansonsten denke ich, ja, diese ganze Community-Arbeit um diese, ich sage jetzt mal, gesunden Freizeitveranstaltungen, das wird sich, glaube ich, noch viel größer entwickeln. Also ich glaube, wir sind erst am Anfang. Also ich war auch gestern in einem Club, der umgebaut wurde, praktisch in so einen Racetrack. Und es hat sich angefühlt, also es war ein Dienstagabend und es hat sich fast angefühlt wie eine Clubnacht, aber war eben mit der Luma Movies, Essen, Energy Drinks bekatert und war aber praktisch von Adidas und Dopamin Studio von Simon organisiert und war für die ATX Games praktisch so ein Pre-Workout. Und das hat sich total toll angefühlt, wie diese Community praktisch am Dienstagabend zusammenkommt und diesen Sport und gesunden Lifestyle praktisch zusammen feiert. Ja.
Was ist denn ein Racetrack?
Also die haben da Rudergeräte und Laufbänder in den Clubbereich reingestellt und also ins ehemalige Prinz Charles und dann halt mit einem DJ und so weiter laut Musik aufgedreht, während praktisch man sich gegenseitig angefeuert hat während dem Sport. Und das war praktisch so ein Pre-Workout für diese ATX Games. Das will ich nur als Beispiel nennen, dass es immer mehr so gesunde Festivals geben wird, denke ich, und einfach generell mehr Veranstaltungen, wo es kein Alkohol gibt, sondern man mit funktionalen Getränken zusammenkommt und das Pool ist, sich zu treffen, ohne sich zu vernebeln mit Alkohol und sonstigem. Es gibt natürlich diese Run-Clubs und sowas. Das hat, glaube ich, auch jeder gemerkt im letzten Jahr, dass das gerade boomt. Aber ich glaube, das ist eben erst der Anfang. Im Bereich Food, also ich denke ja immer, weniger ist mehr. Ich habe gestern gelesen, alles, was einen Barcode hat, ist ein Mensch, über den ich gelesen habe, nicht. Was ich eigentlich ganz cool fand, weil ich eigentlich auch danach lebe. Also eigentlich so viel plant-based wie möglich, so unverarbeitet wie möglich. Deswegen glaube ich jetzt nicht an so viele neue Produkte oder...
Sondern du glaubst an den Apfel.
Genau, ich glaube an den Apfel und den Rucola und so weiter, ja, genau.
Ja, vielleicht zum Schluss, Lukas, was bedeutet denn der Luma für dich persönlich, so jenseits von dem Umsatz, Wachstum, von der Strategie, wenn du so mal so hineinschaust und sagst,
Am Ende des Tages will ich Leute gesünder machen, ja, also irgendwie, wir hatten etliche Mütter, die ihre Schwangerschaft im der Luma Store verbracht haben und die wir täglich gefüttert haben mit der Luma Essen und sowas macht mich glücklich. Also Leute zu sehen, die durch der Luma gesünder werden, die unser Proteinpulver benutzen, sagen, hey, sie haben davon nicht wie nach Whey-Protein Pickel und Blähungen und vertragen das total gut. Das macht mich glücklicher. Also positives Feedback von Kunden, wo ich auch merke, okay, die Produkte, die mein Partner und ich mir ausgedacht haben, kommen genauso gut in der Bevölkerung an, wie wir es auch für uns entwickelt haben.
Aber die haben einen Barcode.
die müssen leider einen Barcode haben, ja. Sind aber trotzdem ganz natürlich.
Lieber Lukas, danke fürs Gespräch. Ich wünsche dir viel, viel Glück auf dem Weg zur fast barcodelosen Gesellschaft und vor allem für deinen Weg mit der Luma noch. Alles, alles Gute und ja, auf bald. Das war's für heute von Foodfakt. Wieder ein Gespräch, das zeigt, eine starke Haltung ist keine Marketingstrategie, sondern eine Entscheidung, die man jeden Tag aufs Neue trifft. Wer der Luma noch nicht kennt, schaut unbedingt vorbei, am besten persönlich in Berlin oder im Online-Store. Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Alle weiteren Infos wie immer auf unserem Instagram-Kanal foodfakt_podcast. Bleibt euch selber treu, bleibt neugierig und freut euch auf die nächste Folge in 2 Wochen. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.